Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Ilmenreich herzlich willkommen. Zu Beginn eine besondere Liebeserklärung. Honey Shower, eine Honigdusche nennt man wohl auf Englisch, was Schauspielerin Laura Dern da gestern Abend bei den Filmfestspielen in Venedig auf ihren Kollegen und Freund George Clooney hat herabregnen lassen.
He's wildly generous. Er ist unglaublich großzügig zu Menschen, die er kennt und ebenso großzügig zu Menschen, denen er noch nie begegnet ist. Und er ist ein totaler Spaßvogel. Er altert so anmutig wie ein alter Gouda. Er kann fast alles tun, leisten, schaffen, bewältigen und dabei mit jedem konkurrieren. Und er macht's besser als wir alle. Aber bitte, bitte haltet ihn von der Tanzfläche fern. Er kann's nicht.
Als Alleskönner, aber bloß nicht Tänzer, so hat Laura Dern George Clooney gestern Abend gepriesen in ihrer Laudatio, denn für Clooney gab es in Venedig einen Ehrenlöwen. Wir sprechen gleich über die Eröffnungsgala, über den Eröffnungsfilm und was sonst schon so zu sehen ist bei den Filmfestspielen. Außerdem geht es in dieser Sendung natürlich um das Goethe-Institut in Russland. Außenminister Lavrov hat die Schließung angekündigt und die Präsidentin des Goethe-Instituts spricht vom Ende einer Ära der deutsch-russischen Kulturbeschichtung. Und wir stellen den Film der Woche vor, Vaterland von Pavel Pawlikowski, der kommt heute in die Kinos. Aber wie gesagt, erst einmal nach Venedig. Dort wurden gestern mit Glanz und Gloria zum 83. Mal die Filmfestspiele eröffnet. Als erster stand George Clooney im Mittelpunkt. Für sein Lebenswerk hat er den Ehrenlöwen bekommen. Für seinen Weg vom Kinderarzt in der Krankenhausserie Emergency Room bis hin zum Oscar-Preisträger, zum Regisseur, zum Drehbuchautor und Produzenten. Er selbst aber hat tief gestapelt in seiner Dankesrede.
When you start reflecting on the years, you realize you really didn't have a career as much as a series of happy accidents.
Ja, von einer Karriere würde er nicht reden, sondern eher von einer Abfolge glücklicher Unfälle. Nicht nur George Clooney ist am Lido, auch unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus, und die begrüße ich jetzt in einem Studio des italienischen Rundfunks in Venedig. Katja, George Clooney lieben ja irgendwie alle, habe ich den Eindruck. Wurde er dementsprechend ungetrübt gefeiert gestern Abend?
Ja, also man hat es ja eben schon gehört. Ich finde, Laura Derns Laudatio, die war einfach groß, weil sie so warmherzig und so offen war. Und sie sprach auch so locker wie auf einer kleinen Geburtstagsfeier, wo wir alle so mit dreieckigen Hütchen eingeladen waren. Und sie lobte eben den Freund, man hat es ja gehört, den zupackenden Kollegen auch, den perfektionistischen Schauspieler George Clooney. Und dass er ein schlechter Tänzer ist, das sagte sie gleich zweimal übrigens. Und im vergangenen Jahr waren die beiden ja mit Jake Kelly im Film hier auf dem Lido, da spielte er einen alternden Star. Und sie, seine Presseagentin, die resolute Kontrolleurin sozusagen. Und die beiden, das haben wir auch in der Rede erfahren, die kennen sich schon seit Urzeiten. Sie standen schon 76, vor fast 50 Jahren als Teenies in dem Killerbärenfilm Grizzly 2 Revenge vor der Kamera. Das erzählte Laura Dern. Die beiden wurden aber schon nach ein paar Filmminuten von dem Bären umgebracht. Also diese Grizzly-Rache muss ich als Filmkritikerin unbedingt nachholen. Und ja, ansonsten gab es natürlich im Palazzo del Cinema eine richtige lange Standing Ovation für George Clooney, wie es sich gehört.
Ja, jetzt haben wir vom Grizzly gehört, also eine enorme filmische Bandbreite deckt er ab. So ja auch der englische Regisseur Danny Boyle, wenn wir nur uns erinnern, der Independent-Film wie Trainspotting, ne, in den 90ern, und dann auf der anderen Seite dieser Welterfolg Slumdog Millionär von Danny Boyle, für den hat er sogar einen Oscar bekommen. Und nun also hat man das Festival in Venedig mit dem neuesten Film von Danny Boyle eröffnet. Ist er sowas wie der ideale Eröffnungsfilmregisseur?
Ja, so ein Eröffnungsfilm oder Eröffnungsregisseur, die müssen ja sozusagen eierlegende Wollmilchsäue sein, wie man so sagt. Also zuständig für alles, für Unterhaltung, möglichst auch ein bisschen politischen Anspruch und Star-Power auf dem roten Teppich. Und die Honoratioren, der Bürgermeister und die Sponsoren müssen zufrieden sein. Und Danny Boyle ist ja, du hast es auch eben angedeutet, ein solcher Allrounder, eben mit seinen Riesenerfolgen im Mainstream. Slumdog Millionär war, glaube ich, für 8 Oscars nominiert und hat auch 8 Oscars gewonnen 2008. Und dann eben sowas Kleines, Dreck, wildes wie Trainspotting wurde ja auch ein Welterfolg, ein Film über die schottische Drogenszene und dann natürlich auch seine großen Science-Fiction-Filme, 28 Years und 28 Years Later. Also Danny Boyle ist jemand, mit dem man getrost so ein Festival wie Venedig eröffnen kann.
Und jetzt also geht's um Ink, um Tinte. Es geht, um es konkret zu sagen, um den Medienmogul Rupert Murdoch und die britische Boulevardzeitung The Sun. Was ist das für eine Geschichte?
Das ist erstmal die Geschichte zweier Männer. Und der eine, eben Robert Murdoch, der kauft 1969 die dahindümpelnde Boulevardzeitung The Sun und erheuert einen Chefredakteur an. Larry Lamb, den gab es wirklich, der soll den Karren aus dem Dreck ziehen und um im Bild zu bleiben, dieser Chef zieht den Karren richtig in den Dreck. Also er boulevardisiert The Sun radikal. Sex und Crime schreien von der Titelseite. Ist natürlich toll gefilmt mit den Druckerpressen. Und ja, die Zeitung geht buchstäblich über Leichen. Und zwar so, dass es dann im Film zeitweise selbst Murdoch zu viel wird. Und Guy Pearce spielt eben Murdoch als Getriebenen, als Raffzahn. Jack O'Donnell spielt dann den Chefredakteur, der langsam außer Kontrolle gerät. Und die britische Medienlandschaft ist geschockt angesichts der Skrupellosigkeit dieser Zeitung, die dann eben auch den Erfolg hat, von dem wir alle wissen und die auch die Medienlandschaft mitgeprägt und auch verändert hat. Und der Film ist sehr schnell geschnitten, fast wie ein Trailer, teilweise ein bisschen zu schnell. Ich glaube, er wäre stärker gewesen, wenn sich Danny Boyle auch mal mehr Zeit genommen hätte für seine spektakulären Schauspieler. Also polemisch gesagt, folgt der Film ein bisschen der Aufmerksamkeitsökonomie von The Sun, von der er erzählt.
Mhm. Apropos Aufmerksamkeit, während wir jetzt miteinander sprechen, läuft die Premiere des neuen Films von Regie-Altmeister Werner Herzog. 83 Jahre ist er alt, mal wieder im Wettbewerb von Venedig. Aufmerksamkeit zieht er in letzter Zeit nicht nur mit seinen großen Filmen, sondern auf Social Media auf sich. Was genau zeigt er da?
Ja, ist schon interessant, dass Herzog bei jungen oder sehr jungen Leuten richtig Kult ist. Er braucht eigentlich nur ein Steak auf einem Lagerfeuer zu braten und versonnen daneben zu stehen und das Internet rastet aus. Und man gönnt es ihm absolut. Er scheint dafür so eine Eigenwilligkeit und Authentizität zu stehen, die sich fast von seinen Filmen ein bisschen abgelöst hat. Also er sagt ja selbst, dass er in sozialen Medien gar nicht, dann nicht damit umgehen kann, dass das alles sein Neffe macht. Aber im Netz wie in der Wirklichkeit, übrigens auch hier auf der Pressekonferenz in Venedig, verströmt er eben so eine bayerische geerdete Guru-Aura und sein neuer Film Fucking Bastard läuft jetzt hier über eben zwei reale Zwillingsschwestern, Greta und Freda Chaplin, und ja, in dem Film fiktionalisiert er die beiden ein bisschen und die sind eben 1943 geboren und er verlegt sie in die Gegenwart.
Und was genau interessiert ihn an diesen beiden, ja, wenn ich das richtig verstehe, symbiotischen Zwillingsschwestern?
Mhm. Also Herzogs Figuren, die lebten ja schon immer in ihrer eigenen Welt und in die er sich dann mit seiner Fantasie hineinbegibt. Das gilt ja für Fitzcarraldo, den Opernfreund im Dschungel, genauso wie jetzt für diese Zwillingsschwestern in Bucking Frosted. Und der Film beginnt mit einem Prozess. Die Schwestern stehen vor Gericht, weil sie die öffentliche Ordnung gestört haben sollen, einen Lastwagenfahrer belästigt haben sollen. Aber sie sprechen eben unisono von ihrer Unschuld und Liebe. Und Kate und Rooney Mara, die Darstellerinnen der Zwillinge, die haben dafür einen ganz eigenen Sprachrhythmus, eine eigene Körperhaltung entwickelt. Sie sprechen synchron, laufen im Gleichritt, sind symbiotisch aufeinander bezogen mit Blicken. Und Herzog zeigt dann eben, wie sie in London in einer betreuten Wohnung leben. Er folgt ihnen in die Natur, gibt ihnen da ganz Rückhalt mit einer ganz freien Erzählung. Da kommen plötzlich Tropfsteinhöhlen vor, ein melancholischer Fuchs und selbstgegrabene Tunnel. Also Bucking Frosted ist ein Film, mit dem man hier richtig abheben kann am ersten richtigen Venedig-Tag.
Katja Nikodemus live aus Venedig von den Filmfestspielen. Wir sprechen mit ihr wieder in den kommenden Tagen, heben dann womöglich wieder ab. Vielen Dank aber erstmal für heute. Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis eine Antwort aus Russland kommt. In der Nacht war sie dann da. Das Goethe-Institut als weltweit tätiges Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland. Das Goethe-Institut wird in Russland vorerst nicht mehr tätig sein können. Einzelheiten von Stefan Lag.
Wie die Nachrichtenagentur Interfax berichtet, habe Russlands Außenminister Lavrov mitgeteilt, dies sei eine Reaktion auf die von Deutschland angekündigte Schließung des russischen Hauses in Berlin. Die Bundesregierung hatte die Maßnahme verhängt, weil sie Moskau für den versuchten Anschlag mit einer Sprengstoffdrohne auf den Flughafen Leipzig verantwortlich macht. Lavrov sagte beim östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok, dass die verbliebenen Goethe-Institute natürlich geschlossen werden müssten, nachdem die Kultureinrichtung des russischen Hauses aus Berlin vertrieben worden sei.
Soweit unser Korrespondent Stefan Lag. Und mit dem Kollegen Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio möchte ich nun über die Auswirkungen sprechen. Wladimir, was weißt du über den aktuellen Betrieb in diesen drei Niederlassungen des Goethe-Instituts in Russland, also in Moskau, in St. Petersburg und in Nowosibirsk?
Also noch sind diese Goethe-Institute offen, die Bibliotheken arbeiten weiter, die digitalen Sprachkurse laufen ebenso weiter. Die werden ja belegt von Zehntausenden Russinnen und Russen im ganzen Land. Das Kulturabkommen ist ja nun das Deutsch-Russische von deutscher Seite gekündigt worden. Aber wenn das wirklich gültig wird, sozusagen diese Kündigung, dann kann es sein, dass es bis in den nächsten Sommer noch weiter Aktivitäten des Goethe-Instituts gibt in Russland, wenn die russische Seite eben nicht das Goethe-Institut auf die Liste der unerwünschten Organisationen setzt. Das wäre eine Möglichkeit, sie auch sofort zu schließen, also betrieblich zu schließen. Das ist aber bisher noch nicht passiert. Also da ist auch viel Unsicherheit an den Goethe-Instituten in Russland. Was nun genau passiert? Jede Minute können sich das ändern. Sicherlich auch so eine Art, eben diesen Vorgang zu verschleppen, Menschen zu verunsichern, passt ja auch zur russischen Propaganda und Verunsicherungsstrategie, Menschen im Unklaren zu lassen und so Druck auszuüben. Was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort vor Ort, das sind ja gerade nur noch 15, ist ja reduziert worden, auch auf Druck der russischen Seite in den letzten Tagen gemacht haben, ist sensible Daten zu sichern und Unterlagen sicherzustellen. Man muss ja vorbereitet sein auch auf das Schlimmste. Man ist in ständigem Austausch mit der Botschaft und dem Generalkonsulat in St. Petersburg. Mhm.
Bibliotheken und Sprachkurse hast du gerade schon genannt. Was hat in den Goethe-Instituten überhaupt sonst noch zuletzt stattfinden können?
Also es gab da keine offiziellen Kulturkalender mehr, wie man es vielleicht aus anderen Goethe-Instituten kennt. Keine größeren Veranstaltungen, sondern wirklich eben die Bibliotheken mit deutschen Büchern, mit deutschen Zeitungen. Dort sind viele Menschen hingegangen. Und dann gab es eben diese digitalen Sprachkurse, die eben ja quasi im Digitalsein im ganzen Land belegt worden sind. Zehntausende haben diese Sprachkurse belegt. Dann gibt es noch Sprachpartner im Land. Das sind etwa 2 Dutzend Institutionen, die eben in Kooperation mit dem Goethe-Institut vor Ort Sprachkurse anbieten. Auch deren Zukunft ist offen.
Der Betrieb läuft, sagst du, aber die Neuigkeiten haben natürlich hohe Wellen geschlagen. Wie lauten die Reaktionen auf die Schließung der Goethe-Institute in Russland?
Johann Wadephul, der deutsche Außenminister, hat sich heute geäußert und bedauert den russischen Schritt, die Goethe-Institute als Reaktion auf die Schließung des russischen Hauses in Berlin schließen zu wollen.
Ich bedauere, dass Russland diesen Schritt gegangen ist und das Goethe-Institut schließen wird. Das Goethe-Institut hat auch in Russland eine wichtige Funktion als Kulturbrücke übernommen und wir wären bereit gewesen, das fortzusetzen. Und ich glaube, es wäre auch richtig gewesen, das fortzusetzen, weil wir zwischen den Menschen in Russland und in Deutschland grundsätzlich immer ein gutes Verhältnis hatten und auch ein freundschaftliches Verhältnis hatten. Das Problem ist in der Tat die russische Führung in der jetzigen Situation.
Also hat er eindeutige Unterschiede gemacht zwischen den Menschen und der politischen Führung. Ich habe auch Gesche Joost erreicht, die Präsidentin des Goethe-Instituts. Und sie spricht von einem traurigen Tag.
Das ist eine wirklich schlechte Nachricht für genau die Deutschlernenden vor Ort und natürlich auch die Informationen vor Ort durch unsere Bibliotheken. Das ist eine Quelle von verlässlichen Informationen über Deutschland. Das ist natürlich sehr, sehr bitter und auch gerade für unsere Mitarbeitenden vor Ort, die in den letzten Jahren schon unter schwierigen Bedingungen gearbeitet haben. Das ist schon ein ganz schön trauriger Tag für das deutsche Goethe-Institut in Russland.
Und Gesche Joost spricht auch von einer weiteren Eskalation. Und wie gesagt, die Goethe-Institute mussten ihre Arbeit ja schon einschränken vor einigen Jahren und jetzt sollen sie also komplett schließen.
Generell gilt, man merkt ja, dass in solchen angespannten Situationen schnell auf die Kultur geschaut wird, weil die so ein, ja, schon ein wichtiges Instrument der Verständigung sind. Und dass hier die Verständigung abgeschnitten wird, ist eben auch ein Zeichen der weiteren Eskalation.
Also soweit Gesche Joost, die Präsidentin des Goethe-Instituts.
Ja, am Wochenende, am Sonntag noch war in unserer Sendung Kulturfragen die Generalsekretärin Gitte Tschoch zu hören. Und die hat da von der Mittlerrolle des Goethe-Instituts angesprochen. Welcher Spielraum bleibt, wenn die Häuser jetzt wirklich geschlossen werden, welcher Spielraum bleibt eigentlich in Russland, diese Rolle noch auszufüllen?
Ein eher enger Spielraum. Was es ja gibt, ein interessantes Format, das unter anderem auch für das Goethe-Institut in Afghanistan, in Syrien, auch für andere genutzt worden ist in den letzten Tagen, die in den letzten Jahren diese Institute mussten ja auch schließen unter den dortigen Bedingungen. Goethe im Exil, eine Reihe eben auch für exilierte Künstlerinnen und Künstler von Deutschland aus. Das sind verschiedene Formate. Das könnte auch ein Modell für Russland sein, muss man beobachten. Wie gesagt, noch geht der Betrieb der Goethe-Institute weiter. Und wenn die russische Seite da nichts weiter unternimmt, würde das sogar bis ins nächste Jahr noch weitergehen.
Die Germanistin Irina Scherbakowa von der Menschenrechtsorganisation Memorial, die ja schon längst als extremistische Organisation benannt wurde in Russland. Also Irina Scherbakowa hat in unserem Programm die Schließung des Goethe-Instituts in Russland so kommentiert.
Das ist der Preis. das ist noch ein sehr kleiner Preis in Anbetracht von all dem, was dieser Krieg uns jeden Tag bringt.
Wladimir, wie schätzt du diesen Preis ein, also die Verhältnismäßigkeit?
Also ich sag mal so, beide Institute, das russische Haus in Deutschland, was wirklich eine Propagandaschleuder ist, womöglich auch ein Ort für Spionage, auch nur in irgendeiner Weise mit dem Goethe-Institut in Russland zu vergleichen, das geht natürlich überhaupt nicht. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das Goethe-Institut in Russland war ein Ort der Freiheit, ein Ort des Austauschs, eine letzte Insel. Aber vielleicht ist es auch das Ende einer Illusion, zu glauben, dass eben diese Kulturbrücken etwas überbrücken können, was politisch schon längst zerrissen ist. Und wenn ein Land tatsächlich auch die Sicherheit Deutschlands bedroht, eben Russland, dann glaube ich, ist auch dann irgendwann kein Moment mehr für einen kulturellen Austausch, zumindest nicht, wenn er staatlich finanziert wird.
Das Goethe-Institut in Russland muss schließen. Das war Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Von den Filmfestspielen in Venedig hatten wir es schon. Kommen wir jetzt zu einem Film, der bei den Filmfestspielen in Cannes, also bei der Festivalkonkurrenz im Mai, gefeiert und ausgezeichnet wurde. Und der heute bei uns in die Kinos kommt. Vaterland heißt er, ist von dem polnischen Regisseur und Oscar-Preisträger Paweł Pawlikowski. Und er nimmt uns mit ins Jahr 1949. Nach 16 Jahren im US-Exil reist der Literatur-Nobelpreisträger Thomas Mann zum ersten Mal wieder nach Deutschland. Zurück also in das Land, aus dem er mit seiner Familie vor den Nazis geflüchtet war.
Wie mir zumute ist beim Wiedersehen mit dem altvertraut Vergangenen, das mir nach 16 von Geschehen überfüllten Jahren wieder Gegenwart und Wirklichkeit wird. Ich versuche gar nicht, es Ihnen anzudeuten.
Wortreich und zugleich sprachlos. Der historische Thomas Mann im Juli 1949 in der Frankfurter Paulskirche bei der Verleihung des Goethepreises. Der Film Thomas Mann von Paweł Pawlikowski unternimmt eine ganz andere Reise. Ihn begleitet seine Tochter Erika und nicht, wie tatsächlich 1949, seine Frau Katja. Hans Zischler und Sandra Hüller spielen das eigentümliche Vater-Tochter-Gespann. Unser Filmkritiker Patrick Welinski über Vaterland, einen Film, der von einer Reise in ein ganz besonderes Land erzählt.
Ein Land, in dem die Ruinen sichtbar sind, die Täter aber längst wieder Ämter, Theater und Redaktionen bevölkern. Doch kaum angekommen, muss sich der berühmte Exilant erst einmal rechtfertigen.
Herr Professor Mann, Sie haben Deutschland im Jahr 1933 verlassen. Was antworten Sie denjenigen, die Sie des Verrats oder mangelnder Solidarität beschuldigen?
Wäre ich hier geblieben, könnten wir heute nicht miteinander reden.
Frankfurt am Main wird zur ersten Station dieses Roadmovies durch das intellektuelle Deutschland der Nachkriegszeit. Politiker, Journalisten und Intellektuelle suchen die Nähe des berühmtesten lebenden deutschen Schriftstellers. Sie alle hoffen auf Orientierung. Mickey Maus oder Stalin?
Ich glaube, dass keines dieser Modelle für sich allein eine Lösung bringt.
I believe that neither one of these two models is sufficient in itself.
Um mit Kant zu sprechen, aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, lässt sich nicht ganz gerades zimmern.
Der polnische Regisseur und Oscar-Gewinner Paweł Pawlikowski geht in Vaterland sehr frei mit historischen Fakten um. Er verdichtet Begegnungen, verschiebt Ereignisse und löst so Thomas Mann aus der Chronologie seiner Biografie. Politik erscheint hier fast immer durch die Hintertür der Kultur. Gespräche über Literatur, Musik oder Theater werden so auch zu Gesprächen über Schuld, Verantwortung und Erinnerung. Der Film fragt nicht, was Kunst über Geschichte erzählen kann, sondern vielmehr, was Geschichte aus der Kunst gemacht hat. Zum Beispiel bei einem Smalltalk von Thomas Mann mit den beiden Richard-Wagner-Enkeln Wieland und Wolfgang bei einem Empfang in Frankfurt.
Nun ja, die Musik soll wieder im Vordergrund stehen, das Zeitlose.
Die Musik ihres Großvaters wird unabhängig von ihren Bemühungen immer Bestand haben. Was mich betrifft, so sollte Bayreuth dem Erdboden gleich und ihrer Vermutung der Prozess gemacht werden, wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen.
Hans Zischler als Thomas Mann bewegt sich durch diesen Film wie eine moralische Instanz wider Willen. Kaum eine Begegnung, in der nicht jemand eine Hoffnung auf ihn projiziert. Die Wagner-Enkel wünschen sich seine Unterstützung für Bayreuth und im Osten hofft die noch junge DDR auf sein Bekenntnis zur Staatsideologie. Aber Thomas Mann bleibt reserviert. Er hört zu, er weicht aus. Und so wird aus der Rückkehr eines Schriftsteller-Titans allmählich das Porträt eines Landes, das im Blick auf Thomas Mann nach einer Haltung zu sich selbst sucht.
Haben Sie inzwischen Gelegenheit, über meinen Vorschlag nachzudenken?
Ich habe darüber nachgedacht, aber nicht zu lange. Ich fürchte, ich bin für diese Art Rolle nicht der Richtige. Sehen Sie, ich bin letzten Endes nur ein Produkt meiner Zeit. Revolution war mir immer fremd.
Pawlikowski erzählt das mit einer beinahe asketischen Bildsprache. Das enge Academy-Format schließt seine Figuren ein. Das Schwarz-Weiß nimmt den Bildern jede historische Folklore. Übrig bleiben Gesichter, Gespräche und Blicke.
Armenischer Cognac, Stalins Lieblingsgetränk. Er hat es Churchill serviert in Jalta, als sie Europa aufgeteilt haben.
Und schließlich erzählt Vaterland auch von einem Vater und seiner Tochter. Sandra Hüller und Hans Zischler spielen Erika und Thomas Mann mit einer großen Zurückhaltung. Distanz, Fürsorge und Enttäuschung liegen oft im selben Blick. Je länger ihre Reise dauert, desto deutlicher wird, dass sie einander Halt geben, obwohl sie sich längst entfremdet haben. Gerade darin findet der Film seinen emotionalen Kern. Geschichte bleibt hier keine Vergangenheit. Sie lebt in den Menschen weiter. Und vielleicht liegt auch darin das eigentliche Vaterland dieses Films. Es ist kein Land, keine Nation. Es ist nur die Möglichkeit, trotz der Geschichte miteinander in Kontakt zu bleiben.
Patrick Wilinski über Vaterland, den neuen Film von Paweł Pawlikowski. Heute läuft er bei uns in den Kinos an. Die Jazzsängerin Cassandra Wilson ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Mehr über sie in den Kulturmeldungen jetzt mit Doris Schäfer-Noske.
Als beste Sängerin Amerikas hat das Time Magazine Cassandra Wilson mal bezeichnet. Hier zu hören mit ihrer Version des Blues-Klassikers Death Letter. This morning, how do you reckon it went? Ein Song, der die Jazzsängerin auch bei den Fans der Krimiserie True Detective bekannt gemacht hat. Death Letter war nämlich der Titelsong in der dritten Staffel. Geboren im US-Bundesstaat Mississippi hat Cassandra Wilson schon als Kind Klavier und Gitarre gelernt. Mit 12 Jahren hat sie ihre ersten Songs geschrieben. Ihre Karriere als Sängerin hat dann während der Unizeit begonnen in Coverbands, bevor sie Ende der 1980er Jahre erste Erfolge in der New Yorker Jazzszene feiern konnte. Ihr Markenzeichen war ihre tiefe Stimme, dazu ein ganz eigener Stil, der Jazz mit Blues, Folk und andere Musiktraditionen verbindet. Zweimal wurde Cassandra Wilson mit einem Grammy ausgezeichnet. Auch die amerikanische Journalistin und Feministin Gloria Steinem ist gestorben. Sie wurde 92 Jahre alt. Steinem hatte in den USA eine Bedeutung wie Alice Schwarzer in Deutschland. Für eine investigative Reportage hat Steinem 1963 als Playboy-Bunny verkleidet die entwürdigenden Zustände hinter der Fassade des New Yorker Playboy-Clubs aufgedeckt. Zu einer feministischen Aktivistin wurde sie nach eigenen Angaben aber erst Ende der 1960er Jahre. Damals besuchte sie ein Treffen, bei dem sich Frauen für das Recht auf Abtreibung ausgesprochen haben. Immer wieder musste Steinem erleben, dass Frauen zwar für Gleichberechtigung waren, sich aber vom Begriff des Feminismus distanziert haben. Auch darum hat die Journalistin 1972 in New York eine feministische Zeitschrift gegründet mit dem Namen Ms.
Our women's magazines have been devoted to selling products.
Alle bisherigen Zeitschriften hatten die Aufgabe, etwas zu verkaufen. Und sie zeichneten ein sehr unrealistisches Bild von dem Leben, das Frauen nach ihrer Meinung zu führen hätten. Deshalb brauchten wir dringend eine Alternative. Bisher waren wir auf altmodische Weise durch die Lande gezogen und hatten versucht, in Vorträgen über die Aufgaben dieser Bewegung zu informieren. Wir tun das immer noch. Wir versuchen auch mehr Fernsehshows zu machen, weil es ja Frauen gibt, die überhaupt keine Zeitschriften lesen. Wir wollen möglichst viele Bereiche erfassen und zeigen, das ist Feminismus. Nicht das Verbrennen von BHs, nicht Albernheit oder Feindseligkeit.
Gloria Steinem war das in einem Interview 1976. Mit ihr ist eine Ikone der amerikanischen Frauenbewegung gestorben.
Dore Schifanowske, vielen Dank. Um den mutmaßlichen Anschlag auf ein Rüstungsunternehmen in München geht's nach den Nachrichten in unserer Sendung Informationen am Abend ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Das war Kultur heute mit Marja Elmenreich.